Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Unsere Stimmung mit Musik und Geräuschen zu beeinflussen, positiv zu gestalten, produktiver zu werden, darum geht es bei Anbietern wie Get Work Done oder Nosly. Und wie sinnvoll diese Angebote sind aus Soundexperten-Sicht, welche Wirkung sie eigentlich wirklich haben, besprechen wir mit Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen, wo er das Sound Studies Lab leitet. Hallo Herr Schulze.
Einen schönen guten Tag.
Wie im Beitrag jetzt eben gehört, gibt es eben einige Apps, die ja untermauern ihre vermeintlich positive Wirkung so mit kleinen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was würden Sie sagen, was ist da dran?
Diese wissenschaftlichen Studien sind meines Erachtens, ich sag mal, mehr Marketingwerkzeuge. Denn wenn Sie sich die Studien genau anschauen, dann sind das, wie eben sehr oft bei wissenschaftlichen Studien, sehr spezifische Setups. Also sehr spezifische Umgebungen mit einem ganz bestimmten Klang, mit einer sehr spezifischen, bestimmten Arbeitsaufgabe, die die Leute da bekamen. Und aus dieser sehr spezifischen Situation leiten dann die Forscher eben ein gewisses Ergebnis ab, was aber sehr umgrenzt ist. Und die Forscher selber sagen immer, das lässt sich gar nicht verallgemeinern, das ist ganz spezifisch, ganz eng. Aber natürlich für Marketingzwecke lässt sich sowas gerne sehr breit verallgemeinern.
Hören wir doch mal rein in Beispiele, zum Beispiel Naturgeräusche. Da fragt man sich ja, ist das nicht beruhigend, wenn ich zum Beispiel in vollen, lauten U-Bahnen unterwegs bin, mich entspannen möchte? Haben solche Waldkulissen-Sounds nicht positiven Einfluss auf die Stimmung?
Na, keine Frage. Wenn Sie einen Moment von Auszeit suchen im Büroalltag oder im Arbeitsalltag, dann ist so eine Klangumgebung sicherlich anregend, weil sie natürlich mitnimmt in ihre vorherigen Waldspaziergänge oder Bächleinspaziergänge ihrer Biografie. Aber das große Aber ist eben, dass diese Apps natürlich nur in sehr spezifischen Situationen funktionieren. Wir können uns viele Berufe vorstellen, in denen es schlichtweg undenkbar ist, dass man nebenher so eine kleine App laufen lässt. Das zum einen. Und das zum anderen, dass natürlich die Situation auch da sein muss, die berufliche Freiheit, dass ich mich überhaupt entscheiden kann, so etwas zu nutzen. Und ich glaube, diese Freiheit allein tut schon ein großes Maß. Wenn ich natürlich in Arbeitszusammenhängen bin, in denen das gar nicht denkbar ist, dass ich so eine App einschalte, dann sind vermutlich eher auch die Arbeitsumgebungen das Problem. Und ich vermisse vielleicht diese Grade an Freiheit, an Auszeit, an einem Moment, in dem ich selber darüber bestimme, was ich jetzt höre oder sage.
Es ist jetzt so, interessanterweise, manch einer sucht sich jetzt nicht nur Natursounds aus, um zu entspannen. Manche entscheiden sich für Haushaltsgeräte, Waschmaschine oder Staubsauger. Was glauben Sie, woher kommt das, dass solche Sounds auch beliebt sind? Ist es vielleicht, weil wir nicht nur zu Hause so minimaler Dauerbeschallung ausgesetzt sind, so einem Brummen und Summen von Geräten?
Ich glaube, der Haupteffekt solcher Klänge ist, dass sie tatsächlich andere Klänge maskieren. Sie können natürlich auch was ganz anderes hören. Sie können laut ballerndes Heavy Metal oder Gabba-Techno hören. Das maskiert auch schön. Es ist dann Ihre persönliche Entscheidung. Und natürlich sind Klänge wie Staubsaugerklänge, Waschmaschinenklänge, Eisenbahnen, die vorüberfahren, das sind auch Klänge, die wir kennen und die natürlich auch aus unserer Erfahrung gewisse andere Klänge ausschalten, maskieren, sodass wir uns ganz auf unsere jetzige Aufgabe konzentrieren können. Also dieser Maskierungseffekt, der auch gut erforscht ist und gut beschrieben ist, das ist eigentlich der Haupteffekt.
Maskieren ist ja das eine. Manch einer will mit Sounds vielleicht auch produktiver werden. Viele kennen das Gefühl, dass sie zum Beispiel, wenn sie im Café sitzen, und diesen Sound kann man sich ja auch herbeizaubern, so mit Laptop, produktiver sind, als wenn sie zu Hause alleine am Schreibtisch sitzen. Kann man sich jetzt so eine soziale Atmosphäre allein über die Geräusche nach Hause holen?
Also ich würde sagen, wenn Ihre Vorstellungskraft und Ihre, ich sag mal, auch körperliche Empathie da stark genug ist, dann fühlen Sie sich unmittelbar in der Situation auch, die Sie hören und damit natürlich auch unter potenzieller Beobachtung. So wie viele akademische Kollegen lieber in der Bibliothek ihre Arbeiten schreiben als bei sich im Büro oder eben auch lieber im Café als bei sich im Arbeitszimmer, weil einfach da andere Leute sind und man sich so tendenziell unter Beobachtung fühlt, auch wenn die anderen Menschen gar keine Ahnung haben, was man gerade macht.
Aber Herr Schulze, kann ich mich austricksen und dann wirklich produktiver werden über diesen Effekt?
Sicherlich nicht jeder, aber wenn Sie so eine Person sind, die das quasi möchten, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt einige Personen, denen das gut funktioniert, aber auch das wird sich abnutzen.
Und was sagen Sie eigentlich so zu lernunterstützender elektronischer Musik, wie wir sie eben gehört haben? Also hier vom Anbieter Brain FM. Können bestimmte Klänge unsere Hirnfunktion verstärken?
Da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube auch, dass tatsächlich hier wiederum das wissenschaftliche Werbemittel stärker ist als der tatsächliche Effekt. Und es natürlich auch viel Placebo dabei ist. Sie selber tun dann einiges, wenn sie glauben, sie schalten die Musik an und versenken sich da. Am Ende aber natürlich, wenn sie etwas Angenehmes hören, mit dem sie positive Empfindungen verbinden, keine Frage wird, dass sie positiver stimmen und auch vielleicht arbeitsamer machen. Am Ende führt das wieder zu dem zurück, was ich anfangs sagte, dass wenn die Arbeitsumgebung für sie angenehm ist und eben Freiheiten zulässt, dass sie eben ihr Lieblingsalbum, ihren Lieblingstrack hören können, wie auch immer das dann sein sollte, dann sind sie natürlich produktiver. Wenn sie in einer Zwangssituation sind, bestimmt weniger.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie sehr können wir uns selber vielleicht konditionieren durch solche Geräusche oder durch bestimmte wiederkehrende Sounds? Also können wir im Gehirn da eine Verknüpfung erstellen, dass wir sagen, okay, wenn ich diese Musik höre, dann ist jetzt Konzentration angesagt, dann schreibe ich jetzt den Text in Ruhe und schaffe das schneller, als wenn ich da nichts höre bei.
Diese Verknüpfung gibt es zweifellos. Ich selber kann das auch bestätigen. Für mich selber gibt es bestimmte Musikstücke oder Genres, die ich sehr gerne höre zum Schreiben, zum Bearbeiten. Aber eben auch nicht immer. Das funktioniert nicht immer, sondern es gibt bestimmte Situationen, wo es passt und bestimmte, wo es halt nicht passt. Also diese Kausalität, die natürlich so ein Produkt immer vermitteln muss, um zu sagen, naja, wenn du diese Summe an Geld mir zahlst, dann garantiere ich dir, dass du kreativ und schöpferisch bist. Das ist natürlich eine Marketingaussage, die so sich nicht immer bestätigen lässt.
Und es ist ja auch wirklich so ein bisschen Teil dieser ganzen Selbstoptimierungsindustrie, des ganzen Wahns. Aber es stellt sich die Frage, sind wir vielleicht wirklich bei bestimmten Beats per Minute produktiver oder ist das alles individuell gestaltet?
Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung auch in der Forschung würde ich sagen, das ist sehr individuell gestaltet und verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Diese Klänge, die Sie jetzt gespielt haben oder auch Musikstücke, die wären vor 50 bis 100 Jahren noch nicht einmal als Musik oder ästhetisch zu hörende Klänge angenommen worden. Das heißt, wir akzeptieren das jetzt und wir nehmen das auch an, dass es funktioniert, aber vor 100 Jahren wäre das nur noch Lärm gewesen und die Leute hätten sich gewundert, sind sie eigentlich wahnsinnig? Also das ist ganz klar kulturell und historisch geprägt.
Aber wo Sie jetzt schon das Komponieren auch ansprechen, gerade der letzte Sound, den wir gehört haben von Brain FM, der ist durch künstliche Intelligenz komponiert worden. Stellt sich die Frage, können Algorithmen vielleicht unsere Stimmung in Zukunft musikalisch noch genauer beeinflussen?
In einer gewissen Hinsicht sicherlich. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass diese Musik, die wir hörten, sehr filmmusikhaft war. Und ein Großteil der KI-Kompositionen, die mir bekannt sind, funktionieren de facto als statistische Auswertung von erfolgreicher Musik. Das heißt, die schauen sich einfach alle Musikstücke an, nehmen sich die wirksamsten heraus von Hans Zimmer, von allen möglichen Komponisten und bauen daraus gewissermaßen das idealtypische Filmmusikstück. Das ist am Ende eine statistische Auswertung von gewissen Akkordfortschritten, von Melodietypen, von Tonabständen, von Rhythmen, die dann da zusammengefügt werden. Und insofern ist es eine fast schon, ja, wie ich sagte, statistische Arbeit mehr, die natürlich dann gewisse Effekte auch erzeugen kann.
Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify weiß über uns Bescheid, wenn wir die Playlistenangebote nutzen, die ja zu verschiedenen Stimmungslagen angeboten werden. Dann könnte Spotify wissen, wann wir zum Beispiel joggen gehen. Und uns diesen Song dazu empfehlen. Überhaupt, dass wir joggen gehen, ist ja eine interessante Information für die Werbewirtschaft, Sportartikelhersteller und so weiter. Durch unseren Schwerpunkt zu Gelenken, Stimmungsgestaltung mit Musik begleitet uns Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und Leiter des Sound Studies Lab. Herr Schulze, wir haben ja eben gehört, weltweit hat Spotify 217 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Von denen werden dann Daten erhoben, gesammelt und so weiter, wer wann welche Musik hört. Dazu kommen ja dann nochmal Daten über Social-Media-Funktionen wie Likes, Followerschaften und so. Diese Daten haben ja auch eine hochemotionale Komponente, haben wir eben auch schon besprochen. Wie wertvoll sind all diese Informationen über uns für Spotify aus Ihrer Sicht?
Für Spotify sind die Daten das Hauptgeschäft. Man kann also sagen, Spotify ist eigentlich weniger ein Streaming-Anbieter, der auch Daten versendet, sondern man müsste sagen, Spotify ist ein Datendienst und Datenverwerter und Verkäufer, der diese Daten gewinnt durch das Musikstreaming.
und was damit macht? Wir haben eben Beispiele gehört, aber vieles ist möglich.
Genau, vieles ist möglich. Zum einen sind natürlich die Daten, wie Sie angesprochen haben, von Orten, von Tätigkeiten, von Bewegungen, die Sie machen als Nutzer oder Nutzerin. Diese Daten werden weiterverkauft an Werbekunden, an andere Auswerter, die an diesen Daten, an Bewegungsdaten, an Nutzungsdaten interessiert sind. Und eben, wie Sie ja schon angedeutet haben, an der Kombination zwischen Tätigkeit und Musikkonsum, und daraus lassen sich dann natürlich weitere Schlüsse für die Werbewirtschaft oder für Konsumprodukte für Unternehmen ziehen.
Erkenntnisse über unsere Playlistenwahl können ja wirklich sehr weit gehen. Es gibt sogar eine PMS, also eine prämenstruale Syndromliste. Da ist dann zum Beispiel Alicia Keys drauf. Also weiß Spotify dann, wenn ich das höre, dass ich meine Tage bekomme. Und wenn man Spotify jetzt nicht nur Werbeinteressen unterstellen möchte, wirkt so eine Musik vielleicht wirklich körperlich beruhigend, also vielleicht auch gut, dass man solche musikalischen Helfer hat?
Na, dieses Musikstück ist ja auch nicht ohne Grund gewählt, weil es natürlich, jetzt musiksoziologisch gesprochen, tatsächlich für bestimmte Hörerinnengruppen sehr ansprechend ist, auch eine Lieblingsmusik darstellt, auch eine gewissermaßen Comfort Music könnte man darstellen. Und dann passt es natürlich zu dem angesprochenen Nutzen als PMS-Playlist, dieses dann da einzusetzen. In dieser Hinsicht ist es gewissermaßen nutzersoziologisch nahezu trivial, das zu machen. Aber genau das ist für Spotify natürlich interessant, uns gewissermaßen die Musik vorzuservieren, von denen das Unternehmen, von denen die Mitarbeiter dort, aber auch die Datenauswerte annehmen, dass wir genau diese Musik jetzt brauchen und damit dann bereit sind, natürlich länger dem Streaming-Dienst zuzuhören. Und das ist, was der Dienst natürlich möchte. Weil je länger wir online sind, je länger wir diese App mit uns auch herumtragen, also im Handy oder in anderen mobilen Geräten, umso mehr Daten lassen sich auswerten.
Manchmal möchte Spotify, haben wir ja eben im Beitrag gehört, uns nicht nur das servieren, was wir bestellen. Also zum Beispiel, wenn ich schlechte Laune habe, möchte ich gerne vielleicht traurige Songs hören. Und dann wurde der Effekt eben beschrieben, Nudging, also angestupst werden. Damit will Spotify dann offenbar ja uns mit positiver Musik aufheitern so ein bisschen. Das geht ja fast schon in Richtung Manipulation. Wie werten Sie das?
Ja, diese Manipulationsvermutungen und Behauptungen, die begleiten natürlich das Stimmungsmanagement durch Musik die ganze Zeit. Auf der einen Hinsicht ist es trivial, weil natürlich Sie und ich, wir kennen die Situation, wir haben eine bestimmte Abendeinladung oder uns geht schlecht oder besonders gut, dann wählen wir bestimmte Musikstücke vorher, weil wir die halt mögen oder sehr passend für die Situation empfinden und manipulieren uns in einer gewissen Weise selber. Wie sehr das dann von außen passiert und wie sehr natürlich das Wissen darum, dass ich in den Supermarkt komme und dort läuft bestimmte Musik oder dass ich jetzt von Spotify am Weihnachtsfeiertag diese Art von Playlist vorgesetzt bekomme, das wissen wir ja auch. Das heißt, die Grenzen der Manipulation sind da auch schnell erreicht. Ich würde gerne den Aspekt der Manipulation auf einer anderen Ebene nochmal schieben, nämlich das, wie Spotify versucht, auch Künstler zu vermarkten in einer, da könnte man dann schon sagen, manipulativen Absicht. Es ist ein großes Beispiel, wie Spotify vor einiger Zeit versuchte, ein neues Album des Künstlers Drake dadurch zu promoten, dass es zum Beispiel Songs von Drake in alle möglichen Playlisten plötzlich hineinsetzte, selbst in Playlisten, wo das gar nicht jetzt so unbedingt die perfekte Wahl gewesen wäre. Und tatsächlich auch das Coverbild oder ein Porträt dieses Künstlers auf alle möglichen Playlists zu setzen als Titelbild. Das ist eine Form der Manipulation, die definitiv sehr offensichtlich ist, die zum Kauf anregen soll, die diesen Künstler nach vorne pushen soll. Und ich bin mir relativ sicher, dass das, dass die Musikindustrie, dass das Musiklabel von Drake da doch einiges bezahlt hat, damit das passiert. Es scheint aber mir so, dass das nicht sehr erfolgreich war, weil sonst hätten wir solche Aktivitäten bestimmt in der letzten Zeit noch sehr viel mehr erlebt. Was ich gelesen habe, waren eher spöttische und ein bisschen genervte Kritiken über dieses Pushen, dieses sehr offensichtliche Pushen des Künstlers Drake.
Jetzt haben wir eben über Manipulation auch vorhin schon gesprochen und auch über den Aspekt der Konditionierung, auch wenn es um Soundbetten zum Beispiel geht. Würden Sie sagen, sind gesellschaftlich gesehen kuratierte Musik und Soundbetten so die neue Art der Selbstoptimierung?
Definitiv. Da wir ja in Umgebungen sind, wo wir nicht immer darüber bestimmen können, mit wem wir gerade in einem Raum sind, denken Sie an U-Bahn, denken Sie ans Pendeln oder in welcher Arbeitssituation wir sind, denken Sie an Open-Plan-Offices, also offene Arbeitsbüros, wo 20, 30, 40 Leute in einem Raum arbeiten, dann brauchen wir Umgebungen, die uns zumindest angenehm genug erscheinen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu nutzen, wenn ich einen Kopfhörer habe, der dicht genug abschließt und wenn ich das tun kann, dann werde ich mir natürlich eine Musik wählen, die für mich angenehm genug ist und die mich quasi in so eine Art auditive Bubble einschließt, in eine wirkliche Blase, in der ich quasi arbeiten kann und eigentlich mein, wenn Sie so wollen, Mikro-Cubicle da erzeuge.
Auditive Bubbles. Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft, ja, über unseren Schwerpunkt zu Gelenken, Stimmungsgestaltung mit Musik. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.